Liebe Ossi, lieber Wolf, mein Name ist Julian und ich bin ein treuer Hörer aus dem über 16.000 Kilometer entfernten Sydney. In einem Land, in dem sich fast alles um eiförmige Bälle dreht und Soccer vom Niveau her leider etwas zu wünschen übrig lässt, stille ich mein Fußballfieber, indem ich regelmäßig bei euch beiden Vollprofis reinhöre. Viel Spaß allen Hörern bei der heutigen Episode mit den beiden Socceroos.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Das war Julian.
Julian war das, ja.
Julian aus Sydney, 16.000 Kilometer toll entfernt. Hut ab, sage ich da nur. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren und letzten Folge des Jahres 2020.
Zu einer weiteren letzten Folge des Jahres 2020.
Der Schelm sitzt schon wieder in München, ihr hört ihn. Mein Name ist Heiko Ostendorp.
Ich bin Wolf Fuß. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gutes neues Jahr. Schönen letzten Arbeitstag, schönen letzten Tag des Jahres. Es trifft so vieles zu dieser Tage.
Wolf, wir hatten in diesem Jahr tatsächlich die grandiose Idee, irgendwann anzufangen mit Intros, die wir uns einschicken lassen haben von Menschen, die uns regelmäßig zuhören oder auch zum ersten Mal zuhören, wie auch immer. Und es waren Leute dabei aus Mali, aus Südafrika und jetzt zum krönenden Abschluss noch mal kurz jemand vom
Australien.
Was, Gänsehaut, oder?
Gänsehaut, wirklich Gänsehaut. Wenn das Dschungelcamp dieses Jahr schon nicht aus Australien kommt. Unsere Hörer kommen aus Australien.
Apropos Dschungelcamp, Wolf, hast du
eine Anfrage bekommen? Nein. Nimmst du teil? Nein.
Also können wir mit dem Gerücht endlich aufräumen,
Mann. Ja, damit könnte das, das kann
Wolf
ich jetzt hier ein
Fuß
für alle Mal sagen.
Geht nicht ins Dschungelcamp.
In diesem Jahr gehe ich nicht ins Dschungelcamp. Ich habe eine unfassbar enge Taktung. Also es ist noch nicht Silvester. Der letzte Böller, der nicht gezündet werden darf, ist noch nicht verklungen. Da sitze ich schon wieder in einem Fußballstadion.
Ich bin froh, dass wir damit, also dass wir das endlich klarstellen konnten, Wolf, weil die Gerüchteküche brodelte ja sozusagen im Hintergrund schon. Du
welche?
Und Kevin Großkreuz sollte dem Topf. Für mich einer der Männer des Jahres, Kevin Großkreuz, hat sich jetzt nochmal zu unserem Amateurfußballbündnis Gaffer bekannt. Auch du hast einen, wie ich finde, sehr, sehr weisen Spruch gesagt, der für mich der Spruch des Jahres ist, Wolf.
Oh, jetzt pass auf.
Wenn ich das mal so sagen darf. Nein, meine ich ganz ernst. Also du hast nämlich gesagt, mitten in der Corona-Krise in einer unserer Folgen, dass du findest, die Profi-Clubs müssten sich mal Gedanken darüber machen, ob sie nicht so eine Art Solidaritätsfonds gründen und aus dem Klingelbeutel ein bisschen was in die Kasse zahlen, damit die Amateurclubs überleben können. Das Thema ist ehrlicherweise heißer denn je. Wäre das ein Wunsch für 2021, den du...
Das ist ein Wunsch, ja. Das ist tatsächlich ein Wunsch. Ein Wunsch ist, dass der Amateursport und der Amateurfußball, der Breitensportfußball großflächig überleben kann. Das wäre ein Wunsch. Und dass die Profi-Clubs alles dafür tun, dass es so kommt oder ihren Beitrag leisten oder einen Beitrag leisten. Also es ist ja keine Verpflichtung, aber es haben ja alle, also auch du und ich, mal angefangen auf einer grünen Wiese. Ne?
Definitiv.
Semi-organisiert Fußball zu spielen. Es war nicht allen vergönnt, eine große professionelle Karriere, aber alle haben so angefangen. Deshalb ist das Wurzelwerk bei allen identisch, ob alte Herren mittlerweile oder Champions-League-Sieger.
Ja, und das ist der Punkt. Also ich glaube, damit es im nächsten Jahr da nicht wirklich viele Clubs über die Wupper gehen, braucht es auch genau diese Unterstützung. Deshalb werden auch wir weiter Gas geben, das kann ich an dieser Stelle versprechen. Ansonsten, wie sieht's aus? Hast du an Weihnachten deine Wünsche erfüllt bekommen, Wolf? Oder konntest du, wie man dich kennt, vor allem Wünsche erfüllen?
Ich bin ja vor allen Dingen ein Wünscheerfüller. Und es ist keiner unzufrieden nach Hause gegangen, glaube ich. Also, nee, war ich für ein schönes Weihnachtsfest gehabt, muss man wirklich sagen. Im Rahmen dessen,
was möglich
was
ist,
geht und was erlaubt ist. Mein Bruder wohnt in London, der ist nicht weggekommen.
Oh,
Das war schon sehr früh klar, dass das einfach schwierig werden würde. Aber dadurch, dass ich das dann hinten raus, also zum Heiligen Abend hin nochmal verschärfte, Ja, gab es halt überhaupt gar keine Möglichkeit. Also er hätte nicht mal zu Fuß gehen können oder mit einem Ruderboot. Es hätte nicht funktioniert.
Habt ihr ihn denn zugeschaltet, so ein bisschen wenigstens?
Immer wieder, wir haben ihn immer wieder mit reingenommen in die Zeremonie, als ich in einem roten Mantel mit ausgebreiteten Armen die Treppe runterkam. Ja. Nein, also es war besonders, es war ein besonderes Jahr, dementsprechend war es ein besonderes Weihnachten, aber im Rahmen dessen, was ging, war ich sehr zufrieden, sowohl als Schenker als auch als Beschenkter.
Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, was war dein schönstes Geschenk, was du bekommen hast?
Weißt du, was das schönste Geschenk war? Meine Tochter.
Ja, wollte ich sagen, das ist noch nicht so lange
meine,
her.
Meine zwei Töchter, aber dass da alles so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte, das ist mein Moment des Jahres, zweifellos. Und dann ist Weihnachten und jedes Geschenk ist irrelevant.
Das glaube ich.
Die Mädels hatten Spaß und die Kleine hat einen Kaufladen gekriegt und wir haben also über die Feiertage nur eingekauft und verkauft.
Was hast du gekauft, Wolf?
Ich habe ja alles, also der Laden, das ist
Gemüseladen brummt.
Wie so ein Tante-Emma-Laden. Ja. Da ist also von morgens bis abends ist geöffnet, also da ist auch, die Sonne längst untergegangen, da wird noch Obst und Gemüse verkauft. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu, plötzlich Armbänder, die da noch verkauft werden. Es ist eine große Freude.
Ja, spektakulär.
Ja, absolut.
Kannst du dann auch komplett, sind das so Momente jetzt mal ganz, ganz ernsthaft gefragt, wo du auch wirklich komplett abschalten kannst dann?
100%. Also es war ein wahnsinnig intensives Jahr mit einer Tempoverschärfung dann auch im letzten Quartal, einfach berufsbedingt, wo du alle zwei, drei Tage halt ein Fußballspiel kommentieren musst und darfst und sollst. Und es waren über Weihnachten waren halt wirklich mal drei, vier Tage komplett frei und ich habe dann bewusst auch mein Arbeitszimmer und mein Büro gemieden und auch keine E-Mails beantwortet etc. Also ganz...
Habe ich gemerkt, Frechheit.
Ganz. Also einfach, weil es geht ja jetzt auch schon wieder weiter. Also
ja, nee, am Wochenende ist wieder Bundesliga.
Ja, eben. Also es ist im Prinzip war ein Wochenende frei. Ja, mit einer englischen Woche davor. So, das ist es im Grunde.
Wahnsinn. Wahnsinn. Lass uns noch ein bisschen auf dieses Jahr tatsächlich auch zurückblicken. Also, ich finde auch in solchen Momenten ist es auch immer schön und gehört sich auch, finde ich, auch an ein paar Leute zu denken, die nicht mehr unter uns sind. Also wir haben eine Sonderfolge fast ausschließlich gemacht über Diego Maradona, der leider verstorben ist. Für mich auch einer der emotionalsten Momente tatsächlich des Jahres, wenn man sich damit mit der Person groß geworden ist, sozusagen als Fußballfan und dann jetzt nochmal all die Erinnerungen hervorgerufen hat und sich die Dokus angeschaut hat und Bücher gelesen hat und Artikel. Das war schon, fand ich, ein großer Moment auch, also trauriger natürlich, aber emotionaler Moment und da an solcher Stelle kann man auch durchaus noch mal ein paar Namen nennen, die da noch so gestorben sind an großen Fußballern, sind ein paar von uns gegangen. Jackie Charlton ist nicht mehr da, Paolo Rossi.
Stimmt.
Ja. Hans Tilkowski.
Stimmt.
Also wirklich, das sind ein paar Größen gewesen. Außerhalb des Fußballs, Kobe Bryant, hat man auch schon fast vergessen, finde ich schlimm. Ja. Krass, krasse Geschichte. Und Tortillas habe ich nochmal gesehen. Das Deutschland berühmtestes Pferd ist ebenfalls zum Jahresende verstorben. Was hat das für dich? Also Maradona haben wir ausführlich behandelt, die anderen hat man schon fast nicht mehr auf dem Schirm. Paolo Rossi war es kürzlich erst, deswegen ist
ja, es. Ja, Paolo Rossi war kürzlich. Paolo Rossi weiß ich auch, weil ich irgendwie am gleichen Tag in einer Radiosendung eingeladen war, wo ich eben auf Paolo Rossi angesprochen wurde und dementsprechend auf die WM 82, die so ganz, ganz weit, ganz, ganz weit noch. Ich war sechs zu dem Zeitpunkt. Also die, die ich irgendwo noch gespeichert habe. Aber
kam es gerade aus der Disco zum Finale.
Na klar, hab die Zigarette noch ausgemacht.
Oh, auf dem Mofa. Ja. Das Mofa abgestellt, die Kippe ausgemacht.
Sag, was geht ab? Eine Scheiße ist das, ja.
Nee, aber hast Paolo Rossi hat ja auch die WM geprägt, ne? 82. Ja,
total. Also wer sich mit diesem Sport beschäftigt, das ist genauso Hans Zielkowski. Es sind halt große Namen und trotzdem, es läuft halt dann so ein bisschen bei her und du denkst dir jedes Mal, oh, okay,
ja.
Siehste, okay, und es kommen so 3-4 Erinnerungen hoch, vielleicht aus der eigenen Jugend oder wo man sich halt über den Weg gelaufen ist, ohne sich zu kennen, also siehe WM 82. Aber es war bei Maradona war es tatsächlich so, dass du für einen Moment einfach jetzt geschockt warst. Es ist jetzt keine Trauer im klassischen Sinne, wenn Familienangehörige oder enge Freunde gehen, aber es ist dann schon so, dass du denkst, Wahnsinn. Also da ist die Welt einfach ärmer geworden und das zeigt dann einfach, wie groß der jeweilige Sportler war. Und ehrlich gesagt auch Kobe Bryant, das hat mich schon berührt. Ja? Ja. Das hat mich jetzt nicht komplett kalt gelassen. Ich war kurze Zeit später in den USA. Es gab kein anderes Thema im Grunde. Ja.
Du meinst jetzt gar nicht nur medial, sondern überhaupt, ne? Wahrscheinlich, oder?
Ja, absolut, absolut. Hat man fast schon wieder vergessen.
Ja, krass. Es gab auch Momente, die man fast schon wieder vergessen hat, dass das in diesem Jahr die Aktion mit Hopp und Rummenigge war,
ja,
in Hoffenheim. Da warst du vor Ort, wenn ich mich recht erinnere.
Nee, ich war in der Konferenz.
Aber also, du hast das Spiel gemacht, ne?
Ja. Ich hatte damit zu tun, ja.
Hat man auch nicht mehr auf dem Schirm. Das ist schon so weit weg durch diese ganze Corona-Nummer.
Ich sag dir was, wenn Corona ein Gutes hatte, dann war es, dass diese unsägliche Diskussion, die auch aus diesem Spiel, also die ja immer schon, kann man sagen, vor sich hin schwelte. Ich glaube, das kann man so sagen. Weiß, was gemeint ist. Dass die mit einem Schlag einfach beendet war. Weil das waren so verhärtete Fronten und ein Mann wurde zum Symbol des Protestes.
Ja, Dietmar Hopp, meinst du?
Dietmar Hopp, ja, wurde persönlich verunglimpft. Das Spiel wurde abgebrochen, da standen dann zwei Herren unten Arm in Arm am Spielfeldrand. Zwei Mannschaften stellten den Betrieb ein. Und es ging den Fans ursprünglich um ganz was anderes. Ich finde die Wahl der Waffen nach wie vor fragwürdig, verstehe aber, was auch Ultragruppierungen dahinter sehen. Also diese Geschichte konnte keinen Sieger haben am Ende. Also und konnte auch keinen haben, der Recht hat. Fakt war nur, du kannst so eine Person einfach nicht verunglimpfen und angreifen. Das ist Fakt. Und dass diese Diskussion so abrupt beendet wurde, das hatte was Gutes. Weil es wurden versucht von beiden Seiten zu viele Symboliken zu schaffen. Und das wäre nicht gut ausgegangen, glaube ich. Die Diskussion ist längst nicht vom Tisch und diese Diskussion wird uns wieder begegnen, wenn Zuschauer in Stadien sind. Aber vielleicht sind alle Beteiligten dann doch ein Stück weit abgekühlt, dass die Wucht aus den Aktionen rausgenommen wird.
Was glaubst du jetzt allgemein? Wir haben sicherlich im Laufe der Zeit schon mal drüber diskutiert, wie es weitergehen könnte, ob der Fußball ein bisschen ein Stück weit auch was verliert jetzt durch diese lange Zeit ohne Fans in den Stadien. Also mein Gefühl, wenn ich jetzt so mal nach vorne blicke oder was Corona im Prinzip auch ausgelöst hat im Fußball, unabhängig davon, dass es ganz, ganz vielen Clubs nicht nur im Amateurbereich, sondern auch im Profibereich tatsächlich das Wasser bis zum Hals steht, glaube ich, dass es schwierig wird, dass der Fußball wieder mal, also so sein wird, wie es vorher mal war. Das ist glaube ich, das, was ich so mitgenommen habe und was ich auch spüre, so in meinem direkten Umfeld, bei Freunden.
Du müsstest konkreter werden. Was meinst du damit?
Ja, ich meine,
das klingt mir sehr plakativ und sehr populistisch.
Nee, überhaupt nicht populistisch.
Wie war's denn vorher?
Also ich glaube, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mal vielleicht sogar auf mich selber gucke, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, ne? Also wenn ich mir jetzt ein Fußballspiel anschaue in meiner Freizeit, im Fernsehen, ich will nicht sagen, es interessiert mich nicht, das wäre gelogen, aber es nimmt mich weniger mit, es berührt mich weniger als vorher. Ja, und das ist so, was ich von ganz, ganz vielen Leuten leider wahrnehme, dass die sagen, okay, ich habe gerade irgendwie andere Sorgen oder auch eben ohne Fans ist es doof, das macht mich nicht an. Leute, die ins Stadion gegangen sind, die sagen natürlich, sie vermissen dieses Event, eben mit sich dort auch mit Freunden zu treffen, hinzugehen, einen ganzen Tag sich, zu verbringen,
sich, Anfahrt, sich Abfahrt. Auch, ja, sich auch am Ereignis so ein bisschen abzuarbeiten.
Genau.
Ne? Ja.
Genau. Und ich weiß halt nicht, ob das, also ich habe Angst, ehrlicherweise, so ein bisschen, dass das nicht mehr so wiederkommen wird. Sagen zwar alle, wenn mit denen du dich unterhältst, das sind aber natürlich meistens auch Protagonisten aus dem Fußball, die sagen, der Moment, wenn die Türen wieder aufgehen, die Tore wieder aufgehen, das wird so gigantisch, das glaube ich auch. Und da freuen sich, glaube ich, alle Fußballfans riesig drauf. Ich bezweifle trotzdem, dass es... ja, ich glaube, dass ein Stück weit was weggebrochen ist in dieser Zeit, was nicht mehr wiederkommen wird.
Ja, schwer das vorherzusehen. Also, weil wir jetzt auch als Fernsehschaffende auch als quasi unmittelbar Betroffene, weil wir ja auch in der Situation sind und auch mit der Situation umgehen müssen, die Erfahrung gemacht haben, dass das Zuschauerinteresse nicht geringer geworden ist, sondern eher noch gestiegen ist. Und ich habe mit ganz vielen gesprochen, die sagen, das ist wirklich so ein Stück weit Normalität, was uns zurückgegeben wird.
Es ist nicht das,
was wir wollen und das, was wir kennen, aber zumindest weiß ich, Samstag 15.30 Uhr wird Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob mein Lieblingsitaliener offen hat. Ich weiß nicht, ob ich abends mit meinen Jungs einen durch den Tisch treten darf. Ich weiß im Zweifel nicht mal, ob die Jungs zum Fußball gucken kommen können. Mhm. Aber ich weiß, wenn ich um 15.30 Uhr Sky einschalte, sehe ich ein Fußballspiel.
Und also wo du dran nicht festhalten kannst, sozusagen. Ja, Konstanten noch.
Genau, sehe ich das Spiel meiner Mannschaft. Und das schafft mir zumindest ein Stück weit Befriedigung. Da gibt es jetzt nicht die eine Wahrheit, weil die Wahrnehmungen einfach unterschiedlich sind. Das, viele Leute gucken es dann einfach nur, um sich aufzuregen über irgendwas oder über irgendwen. Auch das ist in Ordnung. Ich bin neugierig, was passiert. Ich glaube, der erste Impuls ist, die Leute rennen ins Stadion und das Schöne wird sein, dass sie... Naja, also die Selbstverständlichkeit eines Stadionbesuchs fällt weg, viel weg über ein Jahr dann oder über mehr als ein Jahr vielleicht sogar.
Das heißt, du freust
dieses
dich.
Dieses gemeinschaftliche Stadionerlebnis, das fiel weg für 12 Monate, 13 Monate, 40, man weiß es ja noch nicht, wann es wieder so sein wird. Also kriegt das einfach wieder eine besondere Note und du regst dich dann vielleicht im ersten Schritt nicht darüber auf, dass du keine Pyrotechnik zünden kannst und du zündest im Zweifel, ja, das ist das, was ich vorhin meinte, du zündest auch keine Pyrotechnik, um vielleicht ein politisches Zeichen zu setzen und wir reden nicht über Fadenkreuze oder Menschen in Fadenkreuzen, sondern wir reden einfach darüber, dass halt einfach wieder viele Leute Bock haben, ein Fußballspiel zu sehen im Stadion und dieses Erlebnis wieder zu bekommen und was es aber mit der Fußballkultur macht. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende, was du auch meinst. Da glaube ich auch, dass sich die ein Stück weit verändern wird. Weil vielleicht einfach auch viele Ultras sagen, das ist es jetzt nicht mehr.
Mhm. Ja, also es muss ja auch nicht alles schlecht sein, wenn sich was verändert, ne? Also
nein, absolut.
Vielleicht tun sich ja auch Sachen auf, wo man sagt, okay, die vermisse ich jetzt vielleicht gar nicht. Also wie du sagst, also ich muss jetzt auch nicht, weine nicht im Moment hinterher, Menschen in Fadenkreuzen in Fankurven zu sehen oder ein Stadion, was halb abfackelt oder Leute, die sich irgendwie mit der Polizei auf die Mappe hauen
vor laufender
Kamera. Also das brauche ich auch nicht zwingen. sind.
Also was, welcher Teil der Kultur verändert sich? Das wird schon interessant sein, das zu beobachten. Also jetzt nehmen wir das Beispiel Leipzig, wo ja wahnsinnig viele einfach Familien ins Stadion gehen und dieses gemeinschaftliche Erlebnis als auch familiäres Ereignis genießen. Und das ist ja vollkommen okay. Also da hast du dann halt nicht eine Situation, dass so eine Kulisse kommt und dann wirklich auch feindselig dem Gegner gegenüber zähnefletschend im übertragenen Sinne gegenübertritt und dann wirklich furchteinflößend ist, so wie du es, ich nehm zum Beispiel den Betzenberg, der Betzenberg konnte einfach Spiele beeinflussen, ja, weil er etwas Furchterregendes hatte und das hat Leipzig jetzt ganz und gar nicht, aber das kann ja auch gut sein, also vielleicht ist es dann auch so. Vielleicht wird sich aber auch gar nicht so sehr viel verändern und du bist in 4, 5 Jahren oder vielleicht auch in 3, 4 Jahren wieder an dem Punkt, wo du im Februar warst.
Ja, also.
Und hast dann noch vielleicht 3, 4 mehr Investoren, die irgendwelche Traditionalisten ins Fadenkreuz stellen wollen. So, also. Oder als Symbol für irgendetwas sehen wollen.
Gut, und ich meine, Investoren, das ist ja das nächste Thema, was sich möglicherweise dann vielleicht auch irgendwann verändern wird. Aber ich glaube, da bräuchte es fast eine eigene Sendung. Ich habe nochmal zurückgeschaut und geguckt, wer überhaupt noch so Anfang des Jahres in der Bundesliga tätig war. Da war auch ein Name dabei, Jürgen Klinsmann.
Ja.
War tatsächlich noch da, beim Big City Club.
Noch da, absolut. Was macht eigentlich Jürgen Klinsmann im
Moment? Was macht Jürgen Klinsmann? Ich hoffe, er hört diesen Podcast, kann sich melden. Klinsi an dieser Stelle. also Australien schafft da nicht ganz von der Entfernung her, aber auch du darfst dich gerne melden. Ein Intro schicken. Kalifornien, genau. Ja. Im Nachhinein muss man sagen, viele Dinge, die in seinem legendären Tagebuch standen, sind allerdings tatsächlich eingetreten. Ne? Also bei Hertha ist auch nicht alles so gelaufen, wie man sich's gewünscht hätte, glaube ich. Ne?
Ja, also das ist ja das Problem. War ja nicht, dass er sich seine Notizen und seine Gedanken gemacht hat, sondern das Problem ist ja nur, dass diese Gedanken an die Öffentlichkeit geraten.
Ja, stimmt.
Das ist ja, ich hoffe, jeder Übungsleiter und jeder Sportdirektor macht sich sehr kritisch Gedanken über seinen Betrieb. Ja. Und auch über seine Mannschaft. Und also die würden ja was falsch machen, wenn sie es nicht tun würden. Sie machen allerdings ganz sicher was falsch, wenn sie die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen. Ja. Weil das schafft natürlich Ansatzpunkte.
Ist härter für dich.
Vorsichtig zu formulieren.
Ist Hertha für dich, Wolf, jetzt auch mit dem, was nach Klinsmann passiert ist, ein Club, den der 2021, also in dieser Saison läuft es ja jetzt auch noch nicht so cremig, aber der perspektivisch wieder um die internationalen Plätze mitspielen wird? Oder ist das
für mich ganz, ganz schwer zu beurteilen, sage ich dir, sage ich dir ehrlich.
Ja, wenn es einfach wäre, würde es der Kicker machen, ne?
Ja. Nein, also man kann das jetzt nicht vorhersehen. Ich finde, man kann es jetzt noch nicht vorhersehen. Es ist auch mit mehr Geld oder mit viel Geld nicht immer einfacher. Das zeigt sich in der Situation. Das Einzige, was passiert, ist, dass die Erwartungshaltung steigt. Aber letztlich muss sich ja der ganze Club bewegen,
ja,
auch in diese Richtung. Und muss das Konzept, auch das kritische Konzept, mittragen. Ich habe im Rahmen dieses Podcasts mal darüber erzählt, als ich mich mit Jens Lehmann im Sommer mal lange darüber unterhalten habe, dass der Grad der Unzufriedenheit die guten Teams von den Top-Teams unterscheidet. Wenn du siehst, wie kritisch beispielsweise Spieler des FC Bayern oder auch von Borussia Dortmund mit selbst knappen Siegen umgehen. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, du meinst die Spieler die eigenen Spieler.
Absolut. Mhm. Also und auch, wie kritisch sie dann an die Öffentlichkeit gehen mit so einer Meinung. Weil sie es einfach spüren und weil sie es dann auch nach außen tragen wollen, um den Druck nochmal zu verschärfen. So weit ist Hertha im Moment noch nicht.
Mhm.
Glaube ich. Also das sehe ich im Moment noch nicht. Die können mal eine Welle erwischen, die sie vielleicht sogar in absehbarer Zeit mal unter die ersten 6 spült am Ende der Saison. Aber um das dauerhaft zu haben, muss sich die Identität des Clubs verändern oder die Mentalität des Clubs verändern.
Ich finde, was sich halt immer mehr, sich immer mehr zeigt, ist, dass es nicht mehr so einfach ist, so schnell hochzukommen und auch da zu bleiben, ne? Wie es vielleicht mal vor einigen Jahren noch der Fall war. Also du
hast ja, aber siehe Leipzig, dass innerhalb von, sagen wir mal, 10 Jahren oder 11 Jahren aus der 5. Liga gut, in Champions League Halbfinale, also das geht schon. Aber das geht auch nur dann, wenn allen Beteiligten sehr bewusst, also vielleicht geht es besser von null, ne? Also wenn du von null anfängst und dann halt gezielt investierst. Aber das ist, es ist schon möglich. Es ist schon möglich.
Ja, Leipzig sind natürlich besondere Umstände, das muss man einerseits dazu sagen. Zum anderen muss dann auch wirklich zu 1000% alles passen und jedes Rädchen ins andere greifen, wie es ja bei Leipzig durchaus der Fall ist. Also für mich zum Beispiel gehört auch der Transfer des Jahres nach Leipzig, meiner Meinung nach. Angelinho ist für mich ein absoluter Raketentransfer. Also ja, absolut. Ich glaube, der gehört RB jetzt noch nicht, aber sie bekommen ihn jetzt, ne, für 18 Millionen, glaube ich, ungefähr. Ja. Als Verteidiger, ich glaube, er hat 5 Kisten, 8 Assists oder so auf dem Tablett stehen, auf der Visitenkarte. Ja. Als Verteidiger, der Typ ist schon echt eine Bombe. Also muss ich sagen, ist einer derjenigen, der mich am meisten begeistert hat in diesem Jahr. Wer ist für dich so der Spieler der Saison gewesen? Jetzt kommen wir natürlich relativ schnell wahrscheinlich wieder zu Robert Lewandowski, aber da muss man sich einfach auch an dieser Stelle vielleicht einfach mal verneigen nochmal.
Ja, also ich glaube, also vor ihm wird sich genug verneigt. Also das ist
verniegen? Heißt das verniegen? Vorhin wird sich genug verniegen.
Ich glaube, es ist spät. Es ist mittlerweile 3.30 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe. Man darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Nein, Robert Lewandowski, Spieler des Jahres, Weltfußballer, völlig zu Recht. Der wird in ein paar Jahren wird er auf dieses Jahr zurückgucken und in 20 Jahren wird er auf diese Phase zurückgucken und wird sagen, er hat es geschafft in einem Zeitalter, als Messi und Ronaldo noch aktiv waren. Zumindest ein Jahr, also mindestens mal ein Jahr vor beiden zu sein und das völlig zu Recht.
Das ist ein guter Hinweis noch, das stimmt, ja. Wenn du darauf zurückblickst und sagst, ich war in einer, in der gleichen Phase, die beiden noch aktiv und jetzt nicht irgendwie bei Barfuß Bethlehem, um das Wort Vorsicht, des Jahres.
Dünnes Eis, dünnes Eis.
Jetzt kommt die Kritik dünnes des Jahres. Dö, 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 dö. Fipsi Costa. also nicht für Barfuß Bethlehem tätig waren, sondern tatsächlich noch voll in ihrem Saft stehen. Ich habe gelesen, Lewandowski hat jetzt irgendwo bei den Kollegen erzählt, er fühlt sein Alter zwischen 25 und 28 maximal. Ja.
Ich bin mir sicher, dass er noch 3-4 Jahre spielen kann.
Ja, wenn du den Körper anguckst, ne, da fehlt nicht viel zu Ronaldo tatsächlich an Sixpacks. Da hörst du dann irgendwann
wieder wieder das klassische Beispiel. Er war ein Ausnahmestürmer schon immer, mit großem Talent gesegnet. Er ist in Dortmund auf und dann eingeschlagen. Dann ist er zu den Bayern gewechselt, hat den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht und zu einem außergewöhnlichen Fußballer, zu einem Weltfußballer ist er geworden, weil er an sich gearbeitet hat. Und
nochmal 10% mehr gegeben hat oder 20. Genau,
und das waren die 10%, die ihn zum Weltfußballer werden lassen. Das ist, und die sind erarbeitet und das verdient Respekt.
Damit auch wir da vielleicht eines Tages nochmal hinkommen, die Besten unseres Fachs zu werden wollen, würde ich jetzt mal einmal kurz abgeben in die Werbung.
Mit Bwin, etablierter Top-Player im Sportwettenmarkt. Das ist unser Spiel, eine Ode an die Fußballkultur, an echte Fans und mit glaubwürdiger lokaler Nähe. Wir feiern den 14. Spieltag. Wir feiern insgesamt 6 Bundesligaspieltage im Januar. Wir haben noch 2 DFB-Pokalspiele.
Ne? Stimmt, das sind die Verschobenen, richtig? Bayern und...
Das sind die Verschobenen, Das sind die Verschobenen. Am 12.11. ist Leverkusen gegen Frankfurt. 1,7 für einen Leverkusener Sieg. 4,5 für einen Frankfurter Sieg. Wir haben am 13.01. ist mein Spiel Holstein Kiel gegen Bayern München.
Machst du?
Ja, mache ich, versuche ich.
Auf wen würdest du wetten, Wolf?
Also wenn ich mir die Quote angucke, 21 für 1, wenn Holstein Kiel in die nächste Runde einzieht. 1,07 für 1, wenn es den Bayern gelingt.
Dann würde ich auf einen Außenseiter setzen. Also ich sage jetzt mal, es gab auch in der Runde bislang schon den ein oder anderen Außenseiter wieder, der den Favoriten beigestellt hat. Im Pokal ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, der hat nämlich seine eigenen Gesetze. So, deshalb immer mal ein Scheinchen setzen auf den Außenseiter.
Ja, der hat so eigene Gesetze, dass er jetzt sogar im Januar gespielt wird. es gibt die aktuellen Meisterquoten. Bayern 1,12 für 1. Leipzig 13er Quote, Dortmund 15er Quote, Leverkusen 19er Quote. Mhm. Also Leverkusen ist interessant, ne? Leipzig auch.
Traust du es eher Leverkusen oder eher Leipzig zu? Ich bin eher bei Leipzig in dieser Saison.
Ja. Ja, bei Leverkusen habe ich mir noch keinen richtigen Reim drauf gemacht. Aber auch das klingt natürlich attraktiv. Ein Zehner auf Leverkusen hast du mal 190 gemacht, wenn es wäre.
Ich drück die Daumen, Wolf. Also ich drück die Daumen für Leverkusen und natürlich für deine Wette. Werbung Ende. Also Wolf, du weißt, wie man sich ausruht, wie man wieder fit wird. Aktuell hast du es auch, wie ich hörte, sehr, sehr, sehr nötig. Was macht der Schlaf im Moment?
Überschaubar. Es ist so, dass jetzt über Weihnachten gab es mal 3-4 zusammenhängende Stunden. Das ist gut, das bekommt mir. Aber ich habe im Moment zu keinem Zeitpunkt des Tages das Gefühl, als sei ich ausgeschlafen.
Also es ist so ein Dauerbenebelter.
Es ist nicht dauerbenebelt, aber es ist immer so, wenn du sitzt, denkst du dir, ach, jetzt könnte ich auch kurz ein Schläfchen machen. Das Gute ist, ich sitze nie.
Solange dir das vom Mikrofon nicht passiert oder jetzt.
Nein.
Jetzt, also das heißt, du nimmst den Podcast jetzt auch wie immer im Stehen auf.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ich gehe pausenlos umher. Ich denke nach. Ich überlege. Kombiniere.
So, was kombinierst du denn? Was fällt dir denn noch ein, wenn du, sagen wir mal, wir gucken ein wenig nach vorne. Wir haben schon ein bisschen zurückgeschaut. Ja. Ein paar Namen haben wir noch nicht erwähnt. Christian Seifert ist sicherlich einer, den man nach diesem Jahr erwähnen muss, finde ich.
Ja,
Hansi Flick, brauchen wir auch nicht drüber reden.
Ja, Hansi Flick, das war vielleicht die Fehlentscheidung des Jahres. Selbst Jürgen Klopp war rechtschaffen überrascht.
Ja.
Und aufrichtig überrascht, dass er zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Größten Respekt, dass er nach 30 Jahren die Meisterschaft wieder nach Liverpool geholt hat. Das Ding hatte Bums. Es hatte längst nicht so viel Bums, wie wenn eine ausverkaufte Anfield Road und eine vollgestopfte Liverpooler Innenstadt bei der Parade die Truppe und den neuen King of the Cop, also nicht den neuen, sondern den neuen König von Liverpool, sagen wir mal so, empfangen hätte und gehuldigt hätte. Das fiel leider, das muss ich ehrlich sagen, das fiel leider ein bisschen runter. Verdient aber allergrößten Respekt, aber dass das höher eingeschätzt wird als ein Quintuppel, ne, mit einer Rekordsaison in der Champions League, mit nicht nur ohne Niederlage, sondern quasi ohne Punktverlust ein Jahr bestritten zu haben.
Und mit dem 8 zu
Barcelona ja. Gedemütigt nach allen Regeln der Kunst, diesen Verein quasi nah an die Auflösung getrieben. ist ja so. Also die arbeiten das ja heute noch auf. Also sie sind ja heute noch dabei, diese epische Niederlage aufzuarbeiten. So ehrlich muss man ja sein. So, Präsident weg, Trainer weg, Messi, die Diskussion haben wir alle mitbekommen. Das wird, glaube ich, dann im Sommer zu einer Trennung kommen, sehr wahrscheinlich. Bemerkenswert. Dann so einen nicht zum Trainer des Jahres zu küren, Hut ab.
Das ist ähnlich spektakulär, finde ich, wie die Entscheidung des Jahres zu sagen, Lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht Katar in der WM-Quali in der Europagruppe mitspielen lassen.
Auch gut, auch eine gute Leistung. Auch eine bemerkenswert gute Leistung.
Ja. Also da muss
geht
ich sagen.
Doch. Oder können wir doch mitmachen. Kann ja. doch Katar mal mitmachen, das ist doch kein Problem.
Du, Scheich. Ja.
Wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt noch eine Frage. Was machen wir denn mit Australien? Ja. Australien könnte auch in Europa mitmachen, finde ich.
Ja, die haben keinen Scheich, das ist das Problem. Du weißt, der Scheich bleibt.
Der Scheich bleibt der Scheich.
Der Scheich bleibt der Scheich. Ja. Und der Scheich hat, glaube ich, für diese Testspiele durchaus sein
ein interessantes finanzielles Paket zusammengestellt, glaubst du?
Ich habe da keine Sklaven gesehen. Also.
Oh Gott. Wenn es nicht so traurig
wäre. Wenn es nicht so traurig wäre, ja, tatsächlich. Ja. Auch eine schöne Geschichte für mich, 2020, Heiko Herrlich und seine vergessene Zahnpasta.
Ja.
wenn ich dir das vor einem Jahr gesagt hätte, da saßen wir...
Soll ich dir sagen, dass ich diese Geschichte bis zum heutigen Tage nicht verstanden habe? Also so wie er sie erzählt hat, das war eine Geschichte, wo ich mir dachte, sag mal.
Will der uns alle verarschen?
Was ist denn das für eine Geschichte? Ja,
also
eine wahre Zweifel. Geschichte.
Also ich leise Zweifel raus, Wolf.
Nein, es ist, die Geschichte ist ja, also es ist ja, eigentlich ist das ja eine Geschichte, wo man sagt, alter Schwede, was ist denn das für eine Geschichte? Himmel, Arsch und Zwirn, was ist das denn für eine Geschichte? Ja. Und dann bin ich nochmal rausgegangen und dann habe ich mir gedacht, boah, der Einkaufswagen, dann bin ich wieder reingegangen. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, dann bin ich wieder rausgegangen. Okay, dann ist er wieder rausgegangen. Was hast du dann gemacht? Und dann bin ich wieder reingegangen. Ach so. Ja, und das ist die Geschichte. Sag mal.
Also er ist offenbar sehr viel in den Supermarkt rein und in den Supermarkt
immer wieder raus. Ja, immer wieder raus. Und dann habe ich kein Geld dabei gehabt. Ach so, dann hat er kein Geld dabei gehabt. Naja, das war natürlich schlecht.
Weißt du,
ohne Geld kannst du ja keine Zahnpasta kaufen. Ja,
vielleicht
stimmt auch wieder.
Vielleicht wäre es spannend, mal dieses Bewegungsraster zu sehen. Weißt du,
kennst
du
ja, das? Absolut. Die Heatmap.
Von Heiko Herrlich vor dem Supermarkt.
Dann hat er Stefan Reuter die ganze Geschichte erzählt und der hat gesagt, eieiei, da weiß ich jetzt aber auch nicht. Fang doch nochmal an mit der Geschichte, wo du das dritte Mal reingegangen bist und dann wieder raus musst.
Ja, ich stelle mir das gerade vor, diese Heatmap zwischen Hotel und Supermarkt, die erinnert mich daran, ich habe das Ding mal angemacht auf dem Oktoberfest. Das war auch geil. Kannst du dir das
was
ungefähr vorstellen?
Was hast du angemacht?
So eine Heatmap. Du kannst gibt's ja auf dem iPhone, sieht natürlich ein bisschen anders aus als auf dem Fußballplatz, aber kannst du diese Wege sogar nachvollziehen. Auf der Skipiste geht das auch. Wie viele Kilometer bist du gefahren, wo lang und so. Und wenn du das dann auf dem Oktoberfest anguckst, Tisch, Toilette, Tisch, Bier, Toilette, also spektakulär. 14,7 Kilometer gelaufen zwischen
Tresen. Sternhagel voll, ja. 14,7 Kilometer. Ich weiß nicht, wer bin ich und wenn ja, wie viele.
Genau so. Zum Ende des Jahres und Ende dieser Folge, Wolf, würde ich gerne nochmal ein paar Prognosen stellen, beziehungsweise einfach mal wieder in die Glaskugel schauen.
Ja.
Und
das machen wir ja sehr gerne und dann häufig prognostizieren wir genau richtig.
Exakt, also man hat uns ja schon die Wahrsager genannt. Wir überlegen auch, ob wir den Podcast nicht umbenennen sollen.
Paul, wir nennen uns einfach nur noch Paul.
Krake Paul. Oh, die ist auch verstorben, glaube ich. Aber ich
auch.
Weiß gar, war das auch 2020?
Ich weiß es nicht.
Wenn ja, lass uns auch an Paul nochmal denken in diesem Moment.
Ja.
Aber Orakel tatsächlich, Wolf, das Orakel Fuß und Heiko, das nicht ganz so gute Orakel Ostendorf. Orakeln jetzt noch ein wenig. Ich würde...
Du hast übrigens letzte Mal einen Fehler gemacht. Mir hat einer geschrieben, du hast irgendeinen Fehler gemacht.
Ich?
Irgendwas hast du falsch... Weißt du es noch?
Ja, auf gar keinen Fall.
Warte mal, ob ich das mal kurz hinkriege. Irgendwie, sinngemäß war die Nachricht super Podcast, aber Da ist jedoch auch ein Fehler.
Ging es um Christian Groß, dann war es
ja, ja, ja.
Es ging darum, dass er nicht am letzten Spieltag die Meisterschaft verdammt hat.
Genau.
Asche auf mein Haupt ist natürlich komplett richtig. Young Boys Bern hat am letzten Spieltag die Meisterschaft verdattelt gegen Basel. Da war Christian Groß aber schon nicht mehr Trainer, sondern Wladimir Petkovic, der heutige Schweizer Nationaltrainer.
Haben wir das richtig gestellt? Wie war deine Frage?
Wahrsager, an Wahrsager Wolf. Was ist deine Prognose Richtung EM?
Oh, Richtung EM.
Ich lege mal vor, ich sage, die EM findet nicht in 12 Ländern statt, sondern nur in einem. Mhm. Und ich würde sogar tippen auf Russland.
Ja? Mhm. Ich hätte Deutschland schon auch noch mit in der Verlosung, ehrlich gesagt.
Ja, würde ich auch nicht ausschließen. Aber wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich... Ja,
hast du Insider-Informationen? Soweit denke ich noch gar nicht. Bis dahin sind noch 740 Bundesliga-Spieltage. Das ist auch noch ganz viel Champions League und DFB-Pokal.
Was heißt also Insider-Informationen?
Ich fliege im Januar nach Kiel. Ne? Also zum Beispiel. Das nur mal als Beispiel.
Nach Kiel? Zum Pokalspiel.
Gegen Holstein Kiel gegen Bayern. Ja. Ja, also kannst du irgendwas, hast du irgendwie Näheres?
Ja, man hört ja viel. Und ich glaube, dass es in 12 Ländern stattfinden wird, ist aktuell. Und
das ist utopisch. Also das halte ich für ausgeschlossen.
Ja. Und dann kannst du ja die Liste durchgehen. Ne? Deutschland läge natürlich auf der Hand. Ich glaube, dass es, da weiß ich sogar, dass es durchaus Pläne gab, das Ganze in London stattfinden zu lassen, wo die Halbfinals und das Finale stattfinden. Da hast du diverse Stadien, verschiedene Stadien. Du hast, ich glaube, 4 Flughäfen. Du könntest also theoretisch sogar die Mannschaften von woanders aus ihrer Bubble einfliegen lassen, nur zu den Spielen. Wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, aufgrund der aktuellen Situation in London und auf der Insel auch undenkbar. Zumindest wenn es jetzt da nicht irgendwie sich das rasend schnell ändern sollte.
Ja.
Und da Schäferin offenbar unbedingt mit Zuschauern spielen möchte und das in Russland aktuell möglich ist oder zu sein scheint und die auf Teufel komm raus das auch durchziehen wollen, glaube ich, dass Russland durchaus eine berechtigte Chance hat. Also das wäre meine Prognose. Mhm. Wie ist deine sportliche Prognose?
Also ich habe keinerlei Erwartungen an die deutsche Mannschaft. das mag gut sein oder auch schlecht. Ich glaube, dass wir mit einer vernünftigen Mannschaft da hingehen. Jetzt warten wir mal ab, was das Frühjahr bringt und die Testspielphase, was Jogi Löw noch an frischen Ideen mitbringt. Und dann bin ich neugierig. Also wirklich, das muss man sagen. Also dann, wenn wir uns im Mai oder im Juni dann mit dem EM-Podcast wieder treffen, sage ich, Deutschland war schon immer eine Turniermannschaft. Und das ist die wachsen mit den Aufgaben. Im Moment fällt es mir schwer, über die Vorrunde hinaus irgendeine Prognose abzugeben, was die deutsche Mannschaft betrifft.
Zumal du mit Frankreich und Portugal jetzt.
Das meine ich, ja. Das meine ich.
Zwei echte Brocken hast. Ne?
Das wird eine echte Herausforderung. Aber vielleicht schafft es diese Herausforderung auch, dass dieses Land plötzlich von einer Nationalmannschaftseuphorie gepackt wird und dann hast du das erste Spiel, gewinnst das erste Spiel und dann geht die Luzi ab. Und wir ziehen alle wieder hier die Schwarz-Rot-Gold-Mützchen an die Außenspiegel und sagen, toll. Also wir haben es immer gesagt und der Jogi war schon immer, der Beste.
Der Beste.
Aber das wird schwer. Die Spanier sind überragend stark, finde ich. Das sage ich jetzt nicht nur wegen des letzten Spiels. Die Franzosen sind super. Ne?
Ja.
Das sind sicher so die zwei Top-Favoriten.
Engländer
mit Außenseiterchancen, ja, würde ich auch sagen. Da bin ich gespannt.
Belgien finde ich enorm stark.
Ja, Belgien ist super stark. Mal gucken, was die Italiener zaubern.
Ja. So. Also sind schon ein paar Kaliber dabei, die wo wir momentan, glaube ich, nicht so ganz weit vorne dabei sind.
Ja. Ja.
Es wird schwierig. Prognose für den FC Schalke 04, Wolf.
Oh.
Schafft Christian Groß das Wunder? Das blaue Wunder.
Was soll ich sagen? Es fällt mir schwer. Also ich hätte schon bei Manuel Baum gesagt, die Mannschaft ist einfach zu stark, um weiterhin nicht zu gewinnen. sie hat mich eines, sagt man da noch, Besseren belehrt?
Ich glaube nicht.
Oder eines noch Schlechteren belehrt. Wir haben im letzten Podcast, wir haben in fast jedem Podcast den FC Schalke mit in die Gebete einbezogen.
Ja, ja.
Besser geht nicht, Männer. Werde ich auf ewig mit der Corona-Pause und der Lockdown-Pause verbinden. Oder der frühen Restart-Phase mit der bezahlten Lambo. das wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben. Ich fand jetzt die Antrittspressekonferenz von Christian Groß zumindest.
Oh, ich kann ihn ganz gut nachmachen. Kompakt stehen, wir müssen sehr kompakt stehen.
Er hat zumindest mal nichts gesagt, was jetzt über den Klassenerhalt hinausging. Das empfand ich als wohltuend. Also zumindest habe ich nichts gehört.
Ja, er hat genau den Satz gesagt, ehrlicherweise, den ich letztes Mal zitiert habe. Ja. Gesagt, du hast recht, er hat was drüber hinausgehen gesagt, aber er hat es ein bisschen ausgedehnt. Den Satz, den ich zitiert hatte, war ja, dass er immer um Titel mitspielen will, glaube ich.
Entweder Titel oder unten.
Das hat er gesagt. Also entweder möchte ich absteigen.
Er mag die Herausforderung. So,
absteigen oder Meister werden, sonst alles andere ist doof. Ja, ich fand den ersten Auftritt sehr, sehr, sehr gut tatsächlich. Also wenn es einer schafft, dann tatsächlich.
Nee, das ist mir zu platt. Das ist mir zu platt. Ich glaube, dass Schalke sich immer noch eine letzte Patrone behält und das wäre dann tatsächlich mit Huub Stevens in die letzten 3-4 Spiele, falls es.
Meinst du das ernst?
Groß, ja.
Das
auch jetzt
das ist der arme Hüb.
Unter Christian Groß, ja. Also das wird so die allerletzte Patrone sein. dass der Hüb dann nochmal ran muss. Aber
ja. Wir wünschen es ihm nicht.
Ich wünsche mir, dass Schalke drin bleibt. Also
Das glaube ich würde sich nahezu jeder Fußballfan.
Die Begründung habe ich in den letzten Wochen schon geliefert.
Ja.
Also das.
Die einzigen, die es das vielleicht nicht wünschen würden, kommen ein paar Kilometer weiter und das wäre halt die letzte Prognose und die möchte ich jetzt. Von dir.
Aber auch die würden das Derby vermissen. Auch die würden
absolut.
Das Derby vermissen.
Ja. Absolut. Das war ähnlich wie zu Zeiten, als Köln und oder Gladbach in der zweiten Liga unterwegs waren, fand ich, das hat was gefehlt in der Bundesliga. Ja, wenn Dortmund total. Oder da gibt es Beispiele genug. HSV Werder war natürlich auch immer ein Knaller. Also gibt's Beispiele genug. Dortmund, Prognose?
Ja. Champions League.
Na, ich meinte jetzt eher so Richtung Trainer. Terzic, der Mann, der auch nächste Saison noch auf der Bank sitzen wird?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber frag mich nicht, wer auf der Bank sitzt.
Gut, der erste ist ja schon mal weg, wahrscheinlich mit Pochettino.
Ja, der teuerste ist weg.
Ja, genau. Den hatten wir ja hier auch schon relativ. Wir haben ihn ausgeschlossen. Aki Watzke hingegen hat nochmal in seinem Telefonbuch geguckt und unter P. P daneben, wer stand da noch unter P? Packhult vielleicht?
Ja.
Oh ne, Packhult, Pochettino, ja. Ja. Pochettino wahrscheinlich weg. Tuchel, Jetzt sind wir tatsächlich schon drüber, aber den gönnen wir uns noch. Thomas Tuchel, ich glaube, der Mann hat tatsächlich sehr, sehr viele Optionen 2021, wo er hingehen kann. Wir hatten es schon mal mit Man United diskutiert, glaube ich, mit Arsenal haben wir drüber gesprochen. Ja. Möglicherweise kommt mit Chelsea jetzt noch ein neuer Player, den man anfangs nicht so auf dem Schirm hatte, dazu, weil die Krise spitzt sich zu. Ich hätte Lampard da mehr zugetraut, muss ich sagen.
Ja, warte mal ab. Also lass mal, das ist eine neue Mannschaft und dafür ist er auch zu groß im Verein und zu sehr
eben. Für Vereinsikone. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn jetzt rausschmeißen.
Als dass da jetzt in der laufenden Saison irgendwas passiert. Also vielleicht guckt man sich im Sommer in die Augen und sagt, Mensch, achter Platz ist nicht das, was wir mit unserem 500 Millionen Invest eigentlich vorhatten vor einem Jahr. Lass uns Freunde bleiben, wir suchen einen neuen. Das kann ich jetzt nicht komplett ausschließen, aber diese Weihnachtstage und Neujahrsspieltage, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und das muss dann gucken, was in den Wochen auch danach passiert. Also ich gehe davon aus, dass Chelsea unter die ersten vier kommt und Lampard da Trainer bleibt. Interessant wird sicher Manchester United, ähnliche Situation, auch Vereinsikone auf der Brücke. Die spielen jetzt Euroleague, die haben keinen großen Bock auf Euroleague, wobei, wenn keiner da ist, kannst du sie auch
einfach mal gewinnen.
Ja, nee, das ist so. Also die haben jetzt einen Zwischenspurt hingelegt. Auch da erste vier, die haben noch Kontakt zu ganz nach oben. Also da gibt es jetzt auch keine unmittelbare Notwendigkeit, Solskjaer zu tauschen. Arsenal ist ein Thema. Arteta schafft es immer wieder punktuell zu zeigen, wie gut die Mannschaft ist, aber er bringt es halt nicht dauerhaft hin.
Genau, so, jetzt mal also wieder so Ausreißer gegen Chelsea, ne, geworden.
Genau, das könnte Tuchel eine Herausforderung sehen. So, also das ist ein Club, der ihn auch bezahlen kann. Das ist ein Verein, wo ich glaube, dass mittelfristig investiert wird. Einfach weil sie es müssen, weil sonst da die Abstände einfach zu groß werden zur ultimativen Spitze. Wenn du jetzt auch siehst, was Tottenham macht und was Tottenham spielt und Liverpool ohnehin, dann hast du Everton noch mit dabei, die keiner so richtig auf dem Zettel hat. Leicester lässt auch nicht locker, ne? Mhm. Ja, also ist halt die Frage, sieht einer wie Tuchel Arsenal als Herausforderung?
Oder zockt er drauf, möglicherweise Löw zu beerben nach der entweder sehr erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen Europameisterschaft?
Das könnte spannend sein.
Das würde ich mir ehrlicherweise wünschen, weil ich glaube, dass es genau beim DFB so jemand braucht, jemand, der mal anders denkt, der mal unbequem ist und andere Wege geht möglicherweise und das fände ich spannend. Also beim DFB sowieso bräuchte es, glaube ich mal, unabhängig davon, haben wir auch oft genug thematisiert, dass ich glaube, dass die Entscheidung mit Löw weiterzumachen richtig war, glaube ich genauso, dass es nach der EM so oder so zu Ende gehen wird und dann ist es, glaube ich, Zeit, wirklich was Neues zu machen und nicht irgendwie wieder mit einem Co-Trainer vom Co-Trainer oder irgendein U19 oder U21 Coach, der schon da rumrennt, um die Ecke zu kommen, sondern dann würde ich wirklich versuchen, am großen Rad zu drehen und da sind dann tatsächlich nur zwei Namen, die mir einfallen. Das ist einmal Thomas Tuchel und das andere Jürgen Klopp.
Was ist mit Stefan Kunz?
Ich glaube es nicht. Ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Einer, der meiner Meinung nach unterschätzt wird.
Ich glaube gar nicht. Also beim DFB wird er sicher nicht unterschätzt, glaube ich. In der Öffentlichkeit bin ich bei dir. Also ist so einer, kommt so ein bisschen immer als der, ja, gute Laune Onkel, will ich nicht sagen, aber der einfach so der nette, knuffige Stefan, den mag irgendwie jeder, aber ist keiner, der, dem man jetzt irgendwie die riesen Dinge zutraut, glaube ich. Ne?
Ja. Ja. Wäre ein Versuch wert.
Wir sind gespannt.
Dazu mehr im nächsten Jahr. Hört ihr uns ja auch schon im nächsten Jahr. Falls ihr uns noch nicht im nächsten Jahr, sondern noch in diesem Jahr 2020 hört, guten Rutsch, kommt gut rüber, bleibt oder werdet gesund. Das ist das Allerwichtigste in dieser Zeit. Zwischendurch mal lächeln. Von mir alles Gute. Bleiben Sie sportlich. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Von mir auch. Macht's gut. Ciao, ciao.